herzlich willkommen beim Aktiv Plus Podcast. Mein Name ist Sabrina Henrich vom Aktiv Plus e.V. Der Aktiv Plus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich als Netzwerkknoten um die Interessenvertretung im Rahmen von CO2-neutralem Bauen beschäftigt. Im Rahmen des digitalen Energiesommers 2020 sprechen wir heute mit Dr. Boris Mahler von EGS Plan in Stuttgart. Hallo Boris, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabrina. Ich bin selber gespannt, wie das hier funktioniert. Das ist mein erster Podcast, den ich aufnehme.
Wir sind auch gespannt. Zudem begrüße ich Thomas Wilken an meiner Seite. Er ist Vorstand im Aktiv Plus e.V. und wird das heutige Interview führen. Auch an dich, Thomas, herzlich willkommen.
Ja, danke Sabrina und danke Boris, dass du Zeit findest, dass wir uns heute gemeinsam hier unterhalten können und uns als Interviewpartner zur Verfügung stehst.
In unserem heutigen Podcast geht es um ein ganz besonderes Stadtentwicklungsprojekt in Freiburg, nämlich den Stadtteil Dietenbach.
Ja, Dietenbach ist ein Stadtteil von Freiburg mit einer Fläche von ca. 110 Hektar und auf diesem Gelände soll Wohnraum geschaffen werden für ca. 15.000 neue Bewohner. Dabei entstehen insgesamt 6 Quartiere, die im Westen der Stadt sind. Es hat im Vorfeld ein Wettbewerb stattgefunden, bereits 2018. Boris, du und dein Team, ihr habt damals im Vorfeld der Ausschreibung schon eine Studie zur Energieversorgung des Stadtteils gemacht. Wie kam es dazu?
Ja, also wir sind in dieses Projekt reingekommen über eine Ausschreibung, die Stadt Freiburg durchgeführt hat, in der eben das Energiekonzept ausgelobt wurde. Und wir haben uns ganz normal darum beworben und dann erfolgreich diese Ausschreibung für uns gewinnen konnten.
Jetzt sind ja 2 Jahre schon vergangen. Wer ist denn Initiator für das Verfahren und wo steht das Projekt heute?
Ja, insgesamt ist es eine Entwicklung der Stadt Freiburg. Sollen ja, wie schon gesagt, ungefähr 15.000 Menschen dort mal leben in ungefähr 7.000 Wohnungen. Dann gibt es noch eine Schule und eine Kita. Also wirklich ein großes Projekt. Und das wurde schon 2012 gestartet. Und wir sind eben 2015 in die Bearbeitung eingestiegen. Zu der Zeit waren schon verschiedene Ämter beteiligt, wie Stadtplanungsamt, Umweltamt und die sogenannte Projektgruppe Dietenbach. Das ist was Besonderes, denn diese Projektgruppe ist eine übergeordnete Planungsgruppe, die keinem Amt direkt unterliegt, sondern eben beim Baubürgermeister angedockt ist. Und es sind ganz viele Ämter beteiligt. Also die Hauptakteure sind Stadtplanungsamt, Umweltamt, Garten- und Tiefbauamt und so weiter. Rechtsamt für Liegenschaften. Also da sind wirklich quasi alle Belange dabei, die in dieser Gruppe zusammenarbeiten. Und für diese Umweltthemen, die wir bearbeiten, ist federführend das DZNR 2 zuständig mit der Umweltbürgermeisterin Frau Struchlig. Und die ausführende Stelle ist sozusagen das Umweltamt der Stadt Freiburg mit dem Klaus von Zahn als Leiter des Umweltamtes. Und wo steht das Projekt, war ja die Frage. Also als wir gestartet sind, gab es diese Projektgruppe schon, die da sehr aktiv war. Und 2018 wurde dann eben ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, den das Freiburger Büro K9 gewonnen hat. Und das Gebiet Dietenbach heißt so, weil der Dietenbach durch das Gebiet fließt. Und das ist bisher ein Überschwemmungsgebiet und besteht im Wesentlichen aus Wiesen. Und dann gab es auf Seiten der Bürgerschaften relativ einige, die Widerstand gegen die Bebauung gehabt haben. So gab es 2019 einen Bürgerentscheid, wo gefragt wurde, soll das Gebiet überhaupt gebaut werden? Und da hat sich eine deutliche Mehrheit der Freiburger für die Bebauung entschieden. Das ist sozusagen der Stand. Und jetzt sind wir dabei, die Konzeption, die wir 2015-16 gemacht haben, auf den Siegerentwurf von K9 anzupassen.
Das heißt aber, es gibt eine ganze Reihe von politischen Entscheidungsträgern, die Mitsprache wollen. Konntet ihr euch auf Anforderungen einigen? Und wenn ja, wie sehen die Anforderungen aus, beziehungsweise wie sind die in die Projektziele dann eingeflossen?
Genau, also es gibt Anforderungen, die jetzt speziell an uns gestellt wurden. Die waren energetischer Natur. Also das heißt, wir sollten untersuchen, welche Baustandards sind die richtigen, welche Energiepotenziale gibt es dort, die man erschließen kann. Wir sollten verschiedene Versorgungsvarianten aussuchen und haben als Hauptüberschrift gehabt, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Und darunter wurde verstanden eben, dass die Emissionen, die auch in den ganzen Jahren davor emittiert werden, also insgesamt dann eben durch regenerative lokale Energieerzeugung ausgeglichen werden sollen. Und die anderen Beteiligten, das natürlich, wir sind eben für diesen Schwerpunkt der Umweltthemen mit und Energiethemen mit zuständig, aber es gibt eben auch die anderen Dinge, die natürlich von vielen weiteren Beteiligten mit vertreten werden und wo wir uns immer abstimmen müssen.
Und konnten die Ziele öffentlich diskutiert werden? Also hatten die Bürger ein Mitspracherecht?
Genau, also das ist sind ja sehr ambitionierte Ziele, die wir da haben. Und neben diesem Thema klimaneutraler Stadtteil soll eben Inklusion gefördert werden. Es gab mal Gemeinderatsbeschluss, mehr als 50% der Wohnungen als geförderte Wohnungen zu realisieren, also auch im kostengünstigen Segment. Es sollen vielfältige Baukonzepte gemacht werden, Mobilität ist mit einzubeziehen und natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit steht auch immer mit drin. Und die Öffentlichkeitsbeteiligung sieht man ja schon allein an dem Bürgerentscheid. Die Projektgruppe Dietenbach ist sehr aktiv. Es gibt eine eigene Homepage, in der auch alle informiert werden, wie das Ganze weitergeht. Und wir haben immer mit verschiedenen Beteiligten auch immer darüber gesprochen, was sind denn die Einflüsse von unseren Anforderungen und wie lassen sie sich die mit anderen zusammenbringen, in Deckung bringen.
Machen wir es mal konkret. Wenn wir über das Energiekonzept für so ein großes Stadtquartier nachdenken, dann ist das ja nichts Alltägliches. Also Konzepte für Gebäude zu entwerfen, das haben wir gut gelernt in den letzten Jahren. Aber der Maßstab ist ja immer größer geworden. Also wie geht man so ein Thema an, wenn es so interdisziplinär und so umfangreich ist? Und daran gleich anschließend die zweite Frage, was sind denn die Besonderheiten, die jetzt Dietenbach an seinem Standort bietet und die ihr vielleicht berücksichtigen konntet?
Ja, also als wir 2015 gestartet sind, da gab es einen Testentwurf, so nannte sich der, wo man schon mal überlegt hatte, wie könnte die Bebauungsstruktur aussehen, und den haben wir als Basis hergenommen, um uns Gedanken zu machen, welche Versorgungskonzepte vielleicht dafür geeignet sind. Und jetzt im Moment arbeiten wir natürlich auf dem Wettbewerbssieger, also der ist weiterentwickelt worden, sieht auch ein bisschen anders aus. Aber der erste Stand war eben aufgrund von diesem Testentwurf und wir haben natürlich eine Menge von Besonderheiten vor Ort. Also teilweise haben wir Wasserschutzgebiet, wir haben eine Starkstromtrasse, die da am Rand des Gebietes vorbeigeht. Aber wir haben auch, besonders gute Randbedingungen manchmal. Es gibt zum Beispiel einen Hauptabwassersammler, der einen großen Teil von Freiburg einsammelt und den man als energetisches Potenzial nutzen kann. Bei der Konkretisierung haben wir dann festgestellt, es gibt aber ein Entnahmebudget vom Zweckverband, der einfach gar nicht zulässt, dass alles, was da an Potenzial da ist, auch vielleicht lokal genutzt werden kann. Also das sind so Themen, wie man sich langsam rantastet.
Das heißt, bei der Größe gibt es nicht einen Baustein, sondern es gibt viele Bausteine, die ihr zusammenfügt zu einem ganzheitlichen Konzept.
Genau, also wir haben versucht, alle Aspekte, die dort einfach zu erschließen sind oder einfach zu greifen sind, anzugehen, herauszuarbeiten, was bedeutet es dann, wenn man die nutzen würde und wie passt auch eine Kombination zusammen, weil es gibt da eben nicht einen einzigen Ansatz, wie man so ein Gebiet umsetzen kann.
Und den Anteil der erneuerbaren Energien, den man vielleicht sieht im Gebäudeentwurf, ob es jetzt Solarthermie ist oder Photovoltaik ist, sind das Anforderungen, die ihr definiert, die dann im späteren Verlauf umgesetzt werden? Und kannst du schon was zur Größenordnung sagen?
Genau, wir haben also auf Basis dieses Testentwurfs ja mehrere Varianten entwickelt und die hatten auch unterschiedliche Anforderungen an die Integration zum Beispiel von Photovoltaik auf Gebäudedächern oder in Freiflächenbereichen, die Unterbringung von Speichern, von Energiezentralen. Und das sind sozusagen ist ins Pflichtenheft eingeflossen in die Auslobung des Wettbewerbs, sodass die Teams dann nachher auch schon eine Grundlage hatten, die quasi unsere Vorarbeit berücksichtigt und darauf Rücksicht nimmt. Und so ist auch der Siegerentwurf ist in Zusammenarbeit auf der energetischen Seite mit einem Büro entstanden, die dann das Thema Abwasserwärme auch aufgegriffen hat und das Thema kalte Nahwärme auch ein Stück weit und ergänzt hat mit eigenen Ideen dann.
Ihr arbeitet aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, immer noch in Szenarien. Kannst du da vielleicht das vielleicht nochmal kurz erläutern? Also um welche Szenarien geht es da? Also welchen Maßstab setzt ihr und was ist am Ende das Entscheidungskriterium?
Ja, in der ursprünglichen Konzeption gab es ziemlich starke Unterscheidung der baulichen Dichte im Gebiet. Also es gab so ein Kerngebiet mit sehr verdichteter Bauweise und es gab eher Randzonen, die weniger dicht gebaut waren. Und wir hatten darauf reagiert, indem wir eben auch unterschiedliche Versorgungsstrukturen vorgeschlagen haben. Also für den verdichteten Bereich ein Wärmenetz, das eben zentral in einer Energiezentrale bereitgestellte Wärme an alle Häuser verteilt und für die weniger dichten Gebiete eben also ein kaltes Nahwärmenetz. Und das hat sich aber mit dem Wettbewerbssieger ein bisschen verändert. Also es gibt nicht mehr diese klare Unterteilung, sondern da muss man drauf reagieren. Und trotzdem ist es so, dass eben aufgrund der Dimension und Abmessung des Gebietes zum Beispiel dieser Abwassersammler auf der einen Seite des Gebietes liegt und deswegen primär auch dann den Bereich dort in der Umgebung versorgen kann oder die Energiezentrale, die in dem Bereich sitzt. Und es gibt einen Lärmschutzwall, der auf der ganz anderen Seite ist, der auch mit eingebunden werden kann. Und so versuchen wir darauf zu reagieren.
Gibt es denn größere Maßnahmen, die aus energetischer Sicht vielleicht Sinn ergeben, aber die im städteplanischen Hintergrund diskutiert werden? Also sind die Planer oder seid ihr mit den Planern immer einer Meinung oder gibt es da Diskussionspotenzial?
Ja, wir sind natürlich nicht ganz immer einer Meinung gewesen, ist klar. Wir sollten ja auch dann die städtebaulichen Entwürfe mit kommentieren, wie das aus energetischer Sicht so ist. Aber letztlich läuft das eigentlich als sehr kooperatives Verfahren hier. Und der Wille, die Bürgerschaft aktiv einzubinden, ist hier wirklich ernst gemeint. Das heißt, es gibt diese intensiven Abstimmungen mit allen möglichen Bereichen. Wir haben eine gute Organisation der Projektgruppe Dietenbach. Und vielleicht nochmal zu den Varianten zurück. Also wir haben momentan vier Varianten, die jetzt in der neueren Untersuchung noch mit drin sind. Das sind quasi Teile, die aus dem ursprünglichen Idee und dem Wettbewerbsentwurf abgeleitet wurden. Dann gibt es eine sogenannte Dietenbach Plus. Da hatten wir gesagt, wir wollen also keine fossilen Brennstoffe mehr haben, eine ausgeglichene Strombilanz im gesamten Quartier und eben Wärme- und Stromspeicher mit einbinden. Und ganz neu kam jetzt der Aspekt raus, dass es eine Tiefengeothermieanlage geben könnte in der Nähe, die gerade noch untersucht wird. Und wenn das dann so ist, dann prüfen wir natürlich auch, ob das Sinn macht, den Stadtteil dort anzuschließen. Und weil wir jetzt schon festgestellt haben, aufgrund der Anforderungen an die Flächen, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Ansprüche. Also die einen wollen ganz viel grün, die anderen wollen ganz viel frei und wir wollen jetzt ganz viel Photovoltaik zum Beispiel. Das beißt sich ein bisschen. Oder wir wollten Platz für einen großen saisonalen Speicher. Der ist aber nicht mehr so einfach tatsächlich zu finden, vor allen Dingen, weil die Wasserverhältnisse so sind, dass man nicht in die Tiefe gehen kann. Und deswegen haben wir noch eine Variante mit aufgebracht, in der wir mit Wasserstoff arbeiten werden. Das heißt, wo Stromüberschüsse in Form von Wasserstoff als saisonaler Speicher eigentlich verwendet werden sollen. Ja, und das sind eben dann die Varianten, die sich auch aus Zwängen von anderen, unter anderen Aspekten eben ergeben. Und welche Variante abschließend dann umgesetzt wird, das wissen wir heute noch nicht.
An der Stelle kommt es doch bestimmt auch in Betracht, dass sich das Quartier dann mit anderen angrenzenden Stadtteilen vernetzt, wenn ihr über Überschussstrom nachdenkt. Was wäre denn dein Favorit?
Ja, also wir haben ganz am Anfang auch überlegt, ob eine vorhandene Fernwärmeversorgung sozusagen ins Gebiet rein verlegt werden soll. Das ist aber aus diversen Gründen dann eigentlich nicht weiter verfolgt worden. Ansonsten ist das Gebiet so groß, also wirklich ein eigener Stadtteil, dass man schon die Versorgung eigentlich zum größten Teil auch im Gebiet realisieren wird. Natürlich ist es ans Stromnetz angebunden, gar keine Frage. Also wir haben im Moment bei diesem Dietenbach Plus das Ziel, über das Jahr so viel Strom zu erzeugen wie zu verbrauchen. Und wir haben das Ziel, durch diese Speicher auch den Eigenversorgungsgrad möglichst hoch zu halten. Das ist ja eine Sache, die wir auch bei Aktiv Plus mitentwickelt haben. Also eben nicht die Infrastruktur stark zu belasten oder möglichst wenig zu belasten und da einfach den Eigenversorgungsgrad relativ hoch zu halten. Wir haben das in den Untersuchungen mal gemacht. Wir kommen da auf 75% ungefähr, den wir tatsächlich im Gebiet selber erzeugen und versorgen können.
Das heißt, das wäre die ausgeglichene Bilanz, die ihr anstrebt, und 75% können selbst genutzt werden?
Ja, genau. Also es ist letztlich auf einer echten Stundenbilanzierung. Also das heißt, in dem Moment, wie viel des immer vorhandenen Bedarfs kann auch tatsächlich lokal erzeugt werden und selbst verbraucht werden in Verbindung mit dieser Speichersystematik.
75% ist ja ein sehr hoher Anteil einer solaren Deckung.
Das ist ein sehr hoher Wert, und daran sieht man auch, wie anspruchsvoll das Ziel dort eben ist. Nicht nur Klimaneutralität, sondern auch eben ein insgesamt netzdienliches Quartier hinzubekommen.
Das heißt, an der Stelle sind wir über die Diskussion eines bilanziellen Jahresausgleichs weit drüber hinweg, sondern wir reden über wirklich signifikant hohe Anteile von einer solaren Deckung.
Genau, das ist auf jeden Fall so. Welche Variante sich letztlich jetzt dann als die sinnvollste rausstellen wird, das muss man noch sehen. Das ist ja, wir haben einfach auch die Bandbreite ein bisschen größer gelegt. Es gibt Systeme, die ein bisschen niedrige Kosten haben, und andere, die eben mehr Wert auf diese ausgeglichene Bilanz haben, sodass man nachher auch entscheiden kann, was ist denn am wichtigsten.
Wenn ihr diese Konzepte bearbeitet für die Stadtteile, wie viele von diesen Bausteinen sind tatsächlich dann auch auf andere Quartiere übertragbar?
Also die Herangehensweise ist natürlich auf jeden Fall übertragbar. Ansonsten, denke ich mal, hat jedes Projekt immer seine Besonderheiten, und wir versuchen auch, diese Besonderheiten zu berücksichtigen.
Einen Punkt muss ich nochmal ansprechen, das ist das Thema baulicher Wärmeschutz, weil das auch ein Aspekt ist, der eben häufig diskutiert wird. Also wie viel Dämmung braucht es tatsächlich, und ist das eine Art von Überzeugungsarbeit, die einfach zu leisten ist? Könnt ihr mir vorstellen, dass man die Architekten da auf seiner Seite hat, wenn man vielleicht sagt, wir brauchen ein ausgewogenes Verhältnis vom baulichen Wärmeschutz und eher ambitionierte Ziele verfolgt werden, wenn es heißt, okay, wir brauchen einen höheren baulichen Wärmeschutz. Also was ist da eure Einstellung, und was sind eure Empfehlungen?
Also in Freiburg gibt es schon ziemlich lange einen KfW 55 Freiburger Energiestandard. Der ist so ähnlich wie KfW 55 heute. Und am Anfang der Untersuchung haben wir auch zeigen sollen, macht der denn Sinn oder ist KfW 40 vielleicht das bessere Prinzip, also was die Gebäudehüllendämmung angeht. Und wir sollten dazu auch, weil das Thema ja immer ist, ja, kann man sich das Ganze überhaupt noch leisten, mal darstellen, was macht es denn insgesamt aus bei den Kosten, die mit so einem Bauprojekt verbunden sind, ja. Und wir sollten auch berücksichtigen, wie die Konditionen der KfW-Förderprogramme eben sich darstellen. Und da kommt dann raus, dass die KfW-55-Variante auf jeden Fall eine ganz sinnvolle ist. Und wenn man die Förderkriterien der KfW mit einberücksichtigt, die einfach für KfW-40 ja schon sehr gut sind, dass man da auf ein ganz ähnliches Niveau kommt insgesamt, also von der wirtschaftlichen Betrachtung. Es hat halt den Vorteil, dass man weniger an Erneuerbaren dann noch braucht. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ne? Das ist die Frage, wo will man hin? Wenn wir sagen, wir wollen Klimaschutz erreichen, also möglichst wenig CO2 emittieren, dann würde es ja theoretisch ausreichen, ein ganz schlecht gedämmtes Haus zu haben und das nur mit Holz zum Beispiel zu versorgen als regenerativen Brennstoff. Aber das ist halt nur eine Sichtweise. Ne? Man muss letztlich dann schon auch schauen, dass Holz eine begrenzte Ressource ist, die nicht unendlich zur Verfügung steht. Aber KfW 55 ist hier als Mindestempfehlung auf jeden Fall mit drin.
Okay, und zwischen KfW 55 und KfW 40 liegt natürlich auch nochmal ein erhöhter Aufwand an Ressourcen, den man irgendwo braucht. Und das ist ja sicherlich auch nochmal ein Abwägungsprozess, der mit zum Tragen kommt. Aber das ist doch eigentlich eine ganz gute Situation, die man auch vielleicht politisch nochmal diskutieren oder auch publizieren sollte, dass einfach ein Dämmstandard, der sich heute aus meiner Sicht zu etablieren haben scheint, also KfW 55 stellt einen eigentlich keinen mehr wirklich vor große Herausforderungen, die Möglichkeit bietet, ganze Stadtquartiere klimaneutral zu versorgen. Das würdest du so unterstreichen?
Genau. Wie gesagt, wir haben ja auch dann die Kostenbetrachtung insgesamt gemacht, wo wir einmal auf die Investitionskosten geschaut haben. Und das ist halt so, dass die Varianten, obwohl wir ja wirklich ganz extreme unterschiedliche Versorgungsvarianten oder auch die sehr weitgehend sind, mit drin haben. Und wir reden jetzt beim Invest um irgendwo zwischen 1 und 3% Unterschied der gesamten Investitionskosten. Das ist also relativ wenig. Das darf eigentlich nicht das entscheidende Kriterium sein. Auf der anderen Seite können wir dann Verbrauchskosteneinsparungen von etwa 50% erreichen, dass man eben dann dauerhaft merkt. Und das ist, glaube ich, dann schon auch wichtig, dass man auf diesen Aspekt mit Rücksicht nimmt.
Ja. Vielleicht zum Schluss, Boris, noch 2 oder 3 Tipps in Bezug auf, jetzt mal ganz unabhängig von dem Maßstab, um den das Bauen geht. Was wären die Hinweise aus deiner Sicht, der mit dem energetischen Aspekt, aber gleichzeitig auch mit dem gestalterischen Thema durchaus vertraut ist, wenn es darum geht, Energiekonzepte zu entwickeln? Also welche wesentlichen Merkmale sollten aus deiner Sicht in jedem Falle umgesetzt werden?
Also ich denke, das ist immer dieser Dreiklang aus möglichst wenig verbrauchen, möglichst viel Erneuerbare einsetzen und das Ganze dann effizient und netzdienlich bereitzustellen. So, und da muss man einfach einen sinnvollen Abstimmung zwischen den 3 Säulen bekommen. Und ich finde auch immer wichtig, dass die lokalen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen und man eben lokale Energieangebote wirklich ernsthaft prüft. Wir finden in fast jedem Gebiet was, das sich lohnt zu erschließen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Boris, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich finde, das ist sehr spannend und ein wirklich interessantes Projekt. Ich glaube auch, dass ihr mit Freiburg sicherlich viele Protagonisten habt, die dem sehr positiv gegenüberstehen und das Projekt pushen und unterstützen. Und ich wünsche euch viel Erfolg dafür, dass ihr ein gelungenes Beispiel umsetzen könnt für die Energiewende, was wir dann auch vielleicht bald publizieren können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.